Gesegneten Sabbat auch von mir. Vor wenigen Wochen haben Sven und ich uns auf den Weg gemacht in ein Geschäft, um Folgendes zu kaufen. Genau. Dieser Tag hat eine längere Vorgeschichte, ja? Aber wir haben festgestellt, was ich nicht wusste zuvor, es gibt viele Dinge, die man erst erfährt, wenn man drinsteckt, dass einen Kinderwagen zu kaufen sehr ähnlich ist wie ein Auto zu kaufen. Ja, es gibt gleich viele Marken, es gibt gleich viele Klassen, es gibt riesige Preis-Qualitätsunterschiede, es gibt tausend Dinge, auf die man achten muss und nicht weiß, worauf man achten muss und so weiter. Und so haben wir schon von allen möglichen Leuten gehört, nur keinen Dreirädrigen und nur keinen das und das und schau nicht, dass er zu schwer ist und dass du in die Straßenbahn kommst und so weiter. Ja? Also man hört so Sachen schwirren, die aber noch nicht im gesamten Sinn ergeben und man weiß eigentlich gar nichts. Und wir waren in diesem Geschäft und da war, also der obere Stock, der war sicher, ich weiß nicht, Sven, hilf mir, fünfmal so groß wie dieser Raum oder viermal so groß wie dieser Raum und voll mit Kinderwegen. Und also du bist heillos überfordert. Also was ist passiert? Wir haben ein bisschen geschaut, wir haben schon Empfehlungen gehabt, aber wir wussten nicht genau. Und dann kam ein junger Mann auf uns zu, ein Verkäufer, und hat gefragt. Und er hat uns gezielt Fragen gestellt, was wir uns vorstellen, was wir brauchen, wo wir wohnen, was wir machen werden und so weiter. Und hat uns dann auch Modelle vorgestellt und hat uns sehr kompetent beraten und uns genaue Informationen darüber gegeben, was wann sinnvoll ist, ja, worauf man schauen muss. Ich habe den Eindruck gehabt bei diesem Modell, das ist viel zu ungeschützt, und er hat mich dann genau aufgeklärt, warum das so konstruiert wurde, und hat uns das alles erklärt. Er hat sich sehr gut ausgekannt, wie man die zusammenklappt bei tausend Modellen, und auf jeden Fall hat er uns das alles gezeigt und uns ganz genau Informationen gegeben. Ja, das war das Erste. Das Zweite war, dass ich dann abschätzen musste, ob ich mich auf seine Informationen verlassen kann, sprich, ob er uns dieses Modell empfiehlt, weil es eines der teuersten ist, oder ob er uns dieses Modell empfiehlt, weil wir es wirklich brauchen und weil es unseren Bedürfnissen entspricht. Ja, das heißt, ich musste abschätzen, ob ich ihm vertrauen kann, ob seine Informationen jetzt, welche Motive er hat. Ja, das heißt, ich kam langsam, aber sicher zu dem Schluss, dass er da schon aus Erfahrung spricht, dass das Modell, es war nicht das teuerste Modell, aber es war ein bisschen teurer, als wir uns das vorgestellt hatten, und dass er wirklich also ein Modell empfiehlt, dass es sein Geld wert ist. Ja. Und dann aber, weil wir eben wussten, okay, da ist ein Preisunterschied und da sind gewisse Dinge, kam noch was Drittes hinzu. Also wir hatten schon die Überzeugung, dieses Modell ist ein sehr, sehr gutes Modell. Aber dann die Frage, brauchen wir es? Ja. Das heißt, wir mussten dann auch noch entscheiden, hat das alle Vorurteile, die wir wollen? Ja? Gibt es welche Nachteile? Das heißt, wir mussten nochmal abwägen, und irgendwann hatte ich dann wirklich persönlich den Wunsch, genau dieses Modell möchte ich haben. Ja? Und dann haben wir uns abgesprochen und dann haben wir eine Entscheidung getroffen. Das heißt, was ist passiert? Wir haben Informationen bekommen, wir sind zu einer Überzeugung gelangt, dann hatten wir den Wunsch und dann haben wir eine Entscheidung getroffen. Natürlich bin ich jetzt da hier völlig in einem... Wir haben keine geistliche Entscheidung getroffen, als wir uns für diesen Kinderwagen entschieden haben. Aber wir haben eine Entscheidung getroffen. So ungefähr funktioniert Entscheidung treffen, psychologisch. Ja? So ungefähr funktioniert das. Wir hätten, bevor wir diese Informationen hatten, niemals in diesem Raum eine Entscheidung treffen können. Ja? Und wir wären auch sicher wieder nach Hause gefahren, wenn wir nicht zu dieser Überzeugung gekommen wären, dass es wirklich einen Unterschied gibt zwischen den verschiedenen Wegen. Und so weiter. Ja? Und wir sprechen heute über Entscheidungen. Und natürlich sprechen wir nicht über irgendwelche Entscheidungen. Und wir sprechen auch nicht über Verkaufsgespräche und darüber, ob Leute gut verkaufen können oder nicht und ob wir das Evangelium gut verkaufen oder nicht, sondern wir sprechen über eine Entscheidung für eine Person. Eine Entscheidung für eine Beziehung. Das ist noch was viel, viel Wichtigeres, Wesentlicheres, Komplexeres. Und wenn diese Person nicht ein Mensch ist, sondern Gott ist, Jesus ist, dann ist es sicher die wichtigste Entscheidung, die man treffen kann. Und deswegen ist es auch ein Thema, das wir sicher mit Ehrfurcht angehen und mit dem Bewusstsein, dass menschliche Ratschläge, menschliches Wissen, wie man Entscheidungen trifft, hier nicht der letzte Weisheitsschluss ist. Ja? Trotzdem wollen wir uns anschauen, was passiert denn in einem Menschen, wenn er eine Entscheidung für Jesus trifft. Ja? Und ich lade euch ein, zuerst mal drüber nachzudenken. Jesus hat, als er auf dieser Erde war, sehr oft Menschen gerufen zu einer Entscheidung. Ja? Unterschiedlichste Menschen. Also fast in jeder dritten Begebenheit im Neuen Testament findet man Jesus, wie er vor jemandem steht und um eine Entscheidung fragt. Ja? Und er traut sich jedes Mal offensichtlich zu fragen. Ja? Darauf kommen wir auch noch. Ja? Und das Interessante ist auch, ich weiß nicht, was euch spontan einfällt. Vielleicht spontan. Wo hat Jesus zum Beispiel um eine Entscheidung gebeten? Wen hat Jesus um eine Entscheidung gefragt? Willst du gesund werden? Ja? Dankeschön. Vielen Leuten hat er diese Frage gestellt. Ja? Willst du gesund werden? Wen hat er noch gefragt? Ja. Ja, genau. Er hat dir diesen Weg vorgelegt. Richtig. Ja. Ja. Er hat immer gesagt, was hat er immer gesagt? Folge mir nach. Ja? Er hat seine Jünger berufen so. Ja, genau. Ja, danke schön. Eine sehr wichtige Situation. Ich wiederhole es gleich. Er hat einmal in einer Situation seine eigenen Jünger gefragt, wollt ihr auch weggehen? Im Johannes, im sechsten Kapitel finden wir diese Begebenheit. Ich möchte auf diese Begebenheit noch einmal eingehen. Ja, richtig. Er sagt, wollt ihr auch weggehen? Ja, er stellt sie nochmal vor die Entscheidung, die sie schon mal getroffen haben. Ja.
Schön.
Ja, danke. Den reichen Jüngling hat er direkt gefragt, ja. Ja, genau. Er hat auch Leute nach ihrer Überzeugung gefragt, bevor sie um eine Entscheidung gefragt hat. Also Jesus war schon jemand, der wusste, was im Menschen vorgeht. Richtig. Oder er fragt Petrus zum Beispiel an einer ganz markanten Situation, liebst du mich? Eine der tiefsten Situationen überhaupt. Ja? Also Jesus hatte keine Scheu, offensichtlich anderen Leuten diese Entscheidung vorzulegen. Aber das Wichtigste ist, er hat, wenn man all diese Sachen anschaut, er hat die Leute nie um eine Entscheidung gebeten, allein nur etwas zu tun oder nicht zu tun. Es ist immer im Zusammenhang eine Entscheidung für eine persönliche Beziehung zu ihm. Auch wenn man denkt, jetzt beim reichen Jüngling, der hat er gesagt, verkaufe alles, was du hast. Und was hat er dann gesagt? Und dann komm und folge mir nach. Ja, also er hat die Leute nicht einfach nur gerufen, etwas zu tun. Er hat sie immer gerufen, zu sich gerufen. Ja. Ich denke, dass nach jeder Stunde, die wir mit jemandem verbringen, im Gespräch über Gott, auch nach jeder Stunde, die wir mit dem Bibellesen verbringen, ein Mensch vor einer Entscheidung steht. Ja. Und wir sollten uns dessen bewusst sein. Ja, dass wir diese Situation nicht übergehen. Ja, denn er steht vor der Entscheidung, egal ob wir ihn nochmal diese Entscheidung ansprechen oder nicht. Ja, er steht ja sowieso vor dieser Entscheidung, ja, weil Gott vor ihm steht und er etwas Neues erfahren hat über Jesus, über Gott. Das heißt, er steht vor einer Entscheidung. Er steht vor der Entscheidung, ob er das glauben möchte und ob er es leben möchte. Also beide Entscheidungen eigentlich. Und es ist wichtig, dass wir diesen Moment nicht übergehen. Und ich möchte euch einladen, dass ihr nochmal das Heftchen, wer es mit hat, aufschlagt auf der Seite 17. Da werdet ihr auch sehen, dass diese Basis für Entscheidung eigentlich sehr ähnlich ist. Wir haben hier auch diese Punkte im geistlichen Bereich, obwohl sie natürlich anders belegt sind. Um eine Entscheidung zu treffen, braucht auch dein Gegenüber, dein Partner, wirklich gute Information. Das wäre der erste Punkt, den ihr hier habt. Basis der Entscheidung wäre Information. Das heißt, je klarer wir das Wort Gottes erklären, je klarer wir das Wort Gottes sprechen lassen, desto klarer wird für die Person die Information. Und zwar die biblische Information. Ja? Also, wenn man jemand fragt, ob Jesus Gott ist, der vorher keine Ahnung davon hatte, dann muss ich ihm vorher ganz klar zeigen, wie Jesus handelt, wie Jesus vorausgesagt wurde, was Jesus über sich selber sagt, wichtige, ganz wichtige Informationen, damit jemand überhaupt entscheiden kann, ob Jesus Gott sein könnte oder nicht. Ja. Oder um die Gnade anzunehmen, muss jemand erst einmal befreit werden von dem falschen Konzept, das er hat. Ja? Das heißt, die Information ist eine ganz wichtige Entscheidung, eine ganz wichtige Basis. Das Zweite ist eben auch, dass dann, wenn ich diese Information bekomme, dann muss jeder Mensch entscheiden, ob er diese Information für glaubwürdig hält. Die Information alleine reicht nicht. Ja? Das heißt, er muss sagen, vertraue ich der Quelle? So wie wir sagen mussten, ist dieser Mann nicht nur kompetent, sondern auch sorgt er sich wirklich um mein Wohl, sozusagen, was den Kinderwagen angeht. So muss der Mensch auch entscheiden, ist die Bibel wirklich verlässlich? Steht Gott wirklich auf meiner Seite mit diesem Angebot? Geht's, also kann ich dem vertrauen? Das heißt, das Vertrauen wird ihn zu der Überzeugung bringen, das Wort Gottes. Und dann kann er entscheiden, ja, ich bin überzeugt, dass das, was hier steht, stimmt. Das heißt aber noch nicht, dass schon der volle Schub da ist, auch wirklich das umzusetzen und jetzt sofort anzunehmen. Ja? Und dazu, glaube ich, gehört eben, das haben wir auch gesagt, nicht nur Hirn, sondern auch unser Empfinden, unsere Einstellung. Also im Prinzip das Verlangen, der Wunsch. Verlangen könnt ihr da hinschreiben. Oder auch Wunsch. Genau. Und da, glaube ich, spielt eben Jesus in dieser Situation eine große Rolle. Versteht? Es ist sehr wichtig, dass dann die Person merkt, ich stehe ja hier Jesus gegenüber. Da möchte ich auf das zurückkommen, auf die Frage, die du erwähnt hast. Als Jesus in dieser schwierigen Situation ist, wo viele, viele Leute sich von ihm abwenden, weil sie ihn missverstehen, weil sie nicht damit leben können, wie herausfordernd seine Botschaft ist in Bezug auf das Leben, da dreht er sich um zu seinen Jüngern und sagt, wollt ihr auch weggehen? Und er stellt sie wirklich vor die Entscheidung. Und in dieser Situation, was sagt Petrus? Genau. Das heißt, was ist in seinem Kopf passiert, als Jesus diese Frage gestellt hat? Wollt ihr auch weggehen? Was hat Petrus gemacht? Das sagt er, genau. Also was ist in seinem Kopf passiert? Genau. Er hat über die Alternativen nachgedacht. Ja? Also Jesus hat gesagt, wollt ihr auch weggehen? Und in Petrus Kopf war das Szenario, okay, wenn ich das Gleiche mache wie die Leute, die da weglaufen, wie wird mein Leben weitergehen? Das heißt, er hat tatsächlich Vorteile, Nachteile abgewogen. Und er kam zu dem Schluss, wohin? Ja? Im Leben Jesu finden wir an dieser Stelle so einen Satz, der ist mir so tief im Herzen geblieben, wo sie schreibt, die Vorstellung, ohne Jesus weiterzuleben, war für Petrus wie das, was er vorhin erlebt hat, auf einem stürmischen Boot ohne Hilfe dahin zu treiben. So war das Leben, bevor sie Jesus... Sie schreibt, sie hatten in diesen wenigen Monaten mit Jesus mehr Frieden und Freude erlebt, als in ihrem ganzen Leben zuvor. Das heißt, das war für sie dann klar. Sie haben abgewogen und sie haben gemerkt, ich kann nur nach vor. Es gibt kein Zurück mehr. Es gibt nichts. Es gibt keine Basis, wo ich hintreten kann. Wohin sollte ich gehen? Und ich glaube, das ist das, was dann auch den Wunsch, das Verlangen weckt. Ja? Und das muss uns einfach bewusst sein, dass hier einfach das eine Rolle spielt. Und das Letzte... Ich habe jetzt hier Entscheidung, bitte verwechselt das nicht. Das ist jetzt sehr leicht zu verwechseln. Das Letzte, die Basis für die Entscheidung für manche Menschen ist so, dass sie zwar jetzt Information bekommen haben, sie halten auch die Dinge für wahr, sie haben auch den Wunsch, es zu tun, und trotzdem gibt es noch so viel Unsicherheit und so viel Risiko, dass sie noch nicht vollständig alle Brücken abbrechen wollen. Und da hilft oft, ihnen anzubieten, es auszuprobieren. Den Mut selber zu haben, zu sagen, probier's doch aus. Sven hat mir erzählt vor kurzem, dass ein Kollege von uns mit Leuten aus dem Islam, mit Moslems zu tun hatte, die sehr herausfordernd den Gott, den Christengott irgendwo in Frage gestellt haben. Und er hat mit einer völligen Ruhe zu ihnen gesagt, du kannst diesen Gott fragen und er wird dir beweisen, dass es ihn gibt und dass es so ist, wie es ist. Und er kannte diese Kultur, er kannte diese Art von Menschen und es hat für diese Leute genau das Richtige. Und sie haben Gott erlebt und sie haben ihn angenommen. Und es wurden einige von ihnen auch in die Adventgemeinde getauft. Aber das war so der erste Anfang. Ja? Er hatte einfach den Mut, er wusste, in dem Fall ist das Einzige, was für diese Leute hilft, dass sie es erfahren. Ja? Und ich denke, das ist in vielen Bereichen so. In vielen Bereichen so. Ein Beispiel, dass ich gestern schon angefangen habe. Ich habe ja gesagt, ich habe mit einer Familie die Bibel studiert. Das waren drei junge Erwachsene und die Tante von ihnen. Ja? Und wir haben dann, sie wollten, das war diese Geschichte, wo sie immer gesagt haben, sie wollen so gerne mal über den Sabbat studieren. Und ich habe immer gesagt, das heben wir uns noch für später auf, weil ich wusste, dass sie eine gewisse Basis brauchen, um das wirklich zu verstehen. Und als wir dann über den Sabbat studiert haben, hatte ich das Gefühl, dass die Überzeugung, dass der Sabbat der wirkliche biblische Ruhetag ist, sie schon voll ergriffen hat. Aber die Frage, wie soll das in meinem Leben möglich werden, war für sie momentan ein großes, großes Fragezeichen. Ja. Die beiden, also Bruder und Schwester, waren beide im Gymnasium in den letzten beiden Klassen, oder HTL und Gymnasium, und hatten ja keinen Familienrückhalt oder dass sie sagen konnten, wir sind Adventisten und wir gehen jetzt nicht mehr am Sabbat in die Schule. Ihre Eltern hatten ja nicht diese Überzeugung. Ja. Und die Tante von ihnen war eben, wie ich schon erwähnte, in einer Arbeitsstelle, wo sie Sabbatsdienst hatte. Ja. Und es war dann so, dass der Bruder, also der junge Bursch, der hatte am Ende des Schuljahres einfach die Überzeugung, er möchte nächstes Schuljahr nicht mehr am Sabbat zur Schule gehen. Und für ihn war das einfach klar. Er hat in seinem Kopf ist diese Überzeugung sehr schnell gewachsen und er ist zum Direktor noch bevor die Ferien kamen und hat gesagt, so und so, das und das, ich möchte nächstes Schuljahr Sabbat frei haben. Ja. Und er hat das auch so erlebt und auch als Segen erlebt. Seine Schwester war bis zum Ende des Schuljahres immer im Zweifel und vor allem es war ihr Matura-Jahr, ihr Abitur-Jahr. Das heißt, sie wusste, sie hatte plötzlich, ja, du stehst vor dieser Entscheidung, das ist mein letztes Jahr, da entscheiden sich unheimlich viele Noten, wie viel ich vom Stoff mitbekomme und so weiter. Und sie hat vor allem auch Sabbats immer gelernt. Sie hat immer den ganzen Samstags gelernt, ja, für die Schule. Und sie war eine sehr fleißige Schülerin und hat das auch das Gefühl gehabt, wie soll das gehen? Ja, sie hatte einfach keine Vorstellung. Und dann war es so, das war wirklich ein großer Segen, weil ich habe sie zwar unterstützt in ihrem Vertrauen zu Jesus, aber ich habe mich natürlich nicht frei gefühlt jetzt. Ich habe ihr Zeugnis gegeben von mir aus, wie ich das erlebt habe, Sabbat frei zu nehmen und so weiter. Aber ich wusste, das muss Gott machen. Und dann kam der Sommer. Und sie hatte 2 Monate schulfrei und hatte 2 Monate jede Woche die Möglichkeit, am Sabbat hier zum Gottesdienst zu gehen. Und sie ist nur 2 Monate hatte sie jeden Sabbat in Gemeinschaft mit Gläubigen, in Gemeinschaft mit ihrem Bruder und so weiter. Und sie hat nach 2 Monaten durch die Erfahrung, die sie gemacht hat, gewusst, ich möchte nicht mehr einen Sabbat anders erleben. Das heißt, für sie war die Erfahrung der entscheidende Punkt, um dann letztendlich die Entscheidung zu treffen. Ja. Also ich glaube, dass das in vielen Bereichen so ist. Ein ganz typisches Beispiel oder ein fast schon Klischeebeispiel ist ja der 10., wo wir dann oft sagen, wenn du dir es noch nicht vorstellen kannst, dann sagt Gott selbst, wie sagt er? Prüfet mich. Ja. Und zwar nicht, um zu beweisen, dass er nicht hilft, sondern wenn man ehrlichen Herzens sagt, Gott, ich bitte dich um eine Erfahrung. Ich glaube, es kostet viel Mut, Leute zu sagen, prüf doch, ja. Aber ich glaube, dass es im Sinne Gottes ist. Ja. Ein anderes Beispiel, das wollte ich auch noch erzählen. Es war mit einer jungen Frau, die, sagen wir mal, auch von dem Vorbild vielleicht ihrer Mutter oder so, aber sie war so groß geworden, dass Äußeres und ihre äußere Erscheinung und ihre Wirkung auch auf das andere Geschlecht, sage ich jetzt mal so frei, war unheimlich, sagen wir mal, bedeutsam für sie. Ja, sie war eine junge Frau, sie war eine sehr hübsche Frau, sie hat gewusst, sozusagen, was sie hat oder wie sie Aufmerksamkeit gewinnen kann. Ja? Und sie hat auch ein Stück weit, sage ich mal, davon immer wieder ihre persönliches Wohlempfinden, sagen wir mal, bezogen, dass Leute ihr aufmerksam geschenkt haben. Nicht unbedingt jetzt, um eine ernsthafte Beziehung einzugehen, sondern einfach, um sich darin irgendwo doch ein bisschen aufzubauen oder es zu genießen oder einfach den Selbstwert zu bestärken. Und das war immer so ihr Leben. Sie hat sich sehr viel auch damit beschäftigt und auch, ja, könnte ich das ungefähr vorstellen. Und ich wusste, als wir darüber sprachen, dass wenn wir zur Ehre Jesu leben, das haben wir auch miteinander besprochen, dass es eigentlich am bedeutsamsten ist, und sie hatte ihr Herz Jesus gegeben. Es war nicht so, dass sie das nicht wollte. Es war nur einfach so in ihr drinnen, dass das eine ganz natürliche Art war zu leben für sie. Und plötzlich ist sie auf diese Herausforderung gestoßen, dass sie eigentlich ja möchte, dass die Leute, wenn sie sie kennenlernen, Jesus kennenlernen. Ja. Und dass sie nicht alleine durch ihre Person im Weg steht und sich selbst in den Vordergrund stellt. Und, aber das war natürlich für sie nicht einfach. Ja. Sie wollte sich dafür entscheiden, aber das war so in ihr drinnen. Und dann hat sie folgende Erfahrung gemacht. Sie ist eine Woche lang mit einer Jugendgruppe in ein anderes Land gefahren und sie haben dort eine Woche lang Mission gemacht. Auf der Straße haben Menschen angesprochen mit dem Ziel, Leute zu gewinnen für Jesus. Und plötzlich war sie nur in dieser Rolle. Sie war plötzlich den ganzen Tag in dieser Rolle, oder den ganzen Nachmittag, dass sie auf der Straße stand und ihr sehnlichster Wunsch war, alle, die vorbeikamen, dafür zu gewinnen, dass sie nachdenken über Jesus, über den Glauben und Zeugnis zu geben. Ja. Und sie sagt, zum ersten Mal, wenn sie jungen Männern begegnet ist, war das so weg, weil sie sich so wahrgenommen hat in dieser Rolle. Jesus verwendet mich jetzt, er hat mich berufen. Und er verwendet mich, um das Evangelium weiterzugeben. Und sie sagt, es war überhaupt keine Frage, wie die über sie denken, wie sie über ihr Aussehen denken, wie sie, versteht ihr, sie hat die Erfahrung gemacht, wie glücklich man sein kann, ohne dass man ständig diese Selbstbestätigung braucht. Und diese Erfahrung hat sie dann überzeugt. Ja. Also ich glaube, oft ist es dann doch auch am Ende noch dieser Schritt, die Erfahrung zu machen. Ja. Jetzt ist es so, dass wir als Außenstehender, was ist also dann unsere Rolle? Ja, du weißt, du kannst der Person die Bibel so gut erklären, wie du das verstehst. Ja, du kannst also Informationen geben. Du kannst auch immer das Thema in Beziehung zu Jesus setzen. Sehr wichtig, dass die Person eben, das habt ihr dann auch auf der Seite 18, ganz wichtig, Jesus im Mittelpunkt. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass die Person sich bewusst ist, ich entscheide mich nicht für einen Lehrpunkt der Adventgemeinde. Ja? Ich entscheide mich nicht für einen Lehrpunkt der Adventgemeinde. Ich entscheide mich, Jesus zu vertrauen in diesem Punkt. Wenn die Überzeugung da ist, dass Jesus das wirklich sagt. Ja? Und wir können die Person ermutigen durch unser persönliches Zeugnis. Ihr habt da auf der Seite 17 Unterstützung im Entscheidungsprozess. Hier können wir mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Ja? Was kannst du also tun, wenn du merkst, das ist eine schwierige Entscheidung für die Person? Da habt ihr das auch. Du kannst erstens die Person immer unterstützen, also positiv über das sprechen, die Person wirklich wertschätzen dafür, wie mutig sie bis jetzt den Weg mit Jesus gegangen ist und nicht auf Konfrontation gehen, nie auf Konfrontation gehen. Zweitens, und das ist etwas ganz Wesentliches, ich habe über das diese Woche eigentlich zu wenig gesprochen, weil wir so viele Informationen hatten, das Thema der Fürbitte. Ja. Also das ist die Quelle, wo wir wirklich sagen müssen, als Begleiter, ich anerkenne, dass es nicht allein mein Kampf ist. Ich anerkenne, dass da ein großer Kampf herrscht und ich beuge mich der Kraft Gottes und ich möchte als kleiner Mensch die gesamte Kraft des Himmels für diesen Menschen erbitten und einfach den Menschen unterstützen. Unter der Woche, ich habe hier auch viele Erfahrungen gemacht, ganz verschiedene Erfahrungen. Ich kann nicht alle erzählen, aber zum Beispiel, dass ein junges Mädchen, das ich nach einer Bibelstunde gefragt habe, ob sie bereit ist, Jesus zu vertrauen, und sie ganz klar gesagt hat, nein, sie weiß noch nicht, ob sie bereit ist, in Jesus zu vertrauen. Und ich, weil sie sagt, was macht der dann draus? Was will der dann von mir? Sie war da richtig unsicher. Und ich war wirklich momentan mit meiner Weisheit am Ende und ich bin heimgegangen, ich habe gewusst, ich werde darüber intensiv beten. Ich habe dann auch noch einen Brief geschrieben. Und ich habe gebetet und sie hat mir einen Brief zurückgeschrieben und hat schon in diesem Brief, das ging natürlich jetzt relativ schnell, ich war erstaunt, wie schnell das ging. Nicht immer geht das so schnell, aber sie hat schon in diesem Brief gesagt, ich habe über das nochmal nachgedacht und du hast recht, wohin soll ich gehen? Ja, so das war irgendwo ihr, ich weiß ja eigentlich, dass ich Jesus vertrauen möchte. Ich war nur momentan halt irgendwo ängstlich. Ja. Und also die Fürbitte macht einen großen Unterschied. Und man zieht diese Person zu Jesus hin. Ja. Und gleichzeitig sollen wir auch die Zuversicht haben, dass von Jesus uns die Zuversicht schenken lassen, dass die Person die richtige Entscheidung treffen wird. Ich sage euch, manchmal, ganz manchmal passiert es mir noch, dass ich vor einer Bibelstunde Angst habe. Wenn ich schon vorher weiß, wie die Person zu diesem Thema steht, ja, dann habe ich manchmal Angst. In dem Sinn, dass ich was falsch sagen könnte zum Beispiel, ja, und dann die Person hindere, dann doch die richtige Entscheidung zu treffen. Und dadurch, dass ich mir von Jesus die Zuversicht schenken lasse, gehe ich viel ruhiger in diese Bibelstunde. Natürlich helfen Verheißungen, dass ich die Person, das habe ich auch oft gemacht, dass wir dann oft eine Stunde dazwischen einfach über Worte gesprochen haben, über Geschichten gesprochen haben, wo Menschen Wunder erlebt haben mit Gott. Und auch das persönliche Zeugnis natürlich, dass du selbst mit Gott, was andere mit Gott erlebt haben, in demselben Bereich. Ja. Gut, also ich hoffe, ich habe euch Mut gemacht auch, dass ihr euch traut, Menschen zur Entscheidung aufzufordern. Man muss das nicht immer platt machen. Man muss nicht immer am Ende sagen, und wie möchtest du dich entscheiden, so oder so. Manchmal geht das. Mit manchen Leuten geht das. Ja? Aber manchmal fühlt man sich vielleicht nicht so wohl. Aber man kann das auch unterschiedlich formulieren. Ja? Zum Beispiel kann man fragen, gäbe es irgendetwas, was dich daran hindern würde? Ich finde das eine sehr gute Frage. Ja. Ich stelle diese Frage auch in Bezug auf die Entscheidung für Jesus. Ja. Gäbe es irgendetwas, was dich hindern würde, mal mit mir zum Gottesdienst zu kommen? Ja. Oder wie empfindest du, wenn du dir vorstellst, dass du mal unter der Woche versuchen wirst, mit Jesus selbst zu sprechen? Ja, kannst du dir das vorstellen, das mal auszuprobieren? Ja, das sind einfach so Fragen. Oder oft frage ich einfach, nachdem wir das jetzt alles von Gott erfahren haben, was könnten wir ihn bitten? Ich lasse das so ganz offen, versteht ihr? Und wenn dann die Person sagt, ich möchte ihn darum bitten, dass ich das und das umsetzen kann, oder ich möchte ihn darum bitten, dass er mir hilft, zum Beispiel zu vertrauen, dass mein Leben hier anders werden kann. Oder ich möchte ihn bitten, dass er mich am Ende, wenn er kommt, auch mitnehmen kann, dass ich bereit bin, was auch immer. Dann merkt ihr, die Person hat die Entscheidung eigentlich getroffen, wenn sie Gott darum bittet. Ja? Also das sind auch Möglichkeiten. Ich glaube, dass das sehr wichtig ist. Wir müssen uns bewusst sein, dass ja, wenn eine Person nach jedem Gespräch, nach jeder Bibelstunde eine Teilentscheidung trifft, dass das im Prinzip auch sie weiterführt, immer weiterführt, und dass am Ende du keine große Entscheidung mehr verlangen musst, sondern die Person ist ja mit Jesus gegangen, Schritt für Schritt. Ich möchte auch eben nochmal betonen, dass es nur wichtig ist, Personen vor diese Entscheidung zu stellen, und dass wir nicht versagt haben, wenn die Person, dass es nicht bedeutet, dass wir versagt haben, wenn die Person sich nicht entscheidet oder dagegen entscheidet. Das ist sehr wichtig. Manchmal haben wir ja Angst davor, vor dem Gefühl, dass wir versagt haben persönlich. Aber ihr müsst euch vorstellen, dass Jesus selbst ja genauso Absagen bekommen hat. Das heißt, unser Ziel ist, dass wir unseren Auftrag erfüllen und dem Heiligen Geist die Chance geben zu wirken, indem wir diese Person freundlich einfach einladen, sich zu entscheiden. Und die Person hat ja einen freien Willen. Ich meine, als Gott im Garten Eden zwei Menschen schuf, wie viel Prozent haben sich gegen ihn entschieden? Ja, 100% in diesem Fall. Ja, und er hat es akzeptiert. Natürlich hat Gott Möglichkeiten, diese Personen zurückzugewinnen, und das hat er ja auch. Deswegen müssen wir uns keine Sorgen und keine Angst machen, wenn jemand mal nicht bereit ist und die Entscheidung noch nicht treffen möchte. Ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir uns bewusst sind, unsere Verantwortung hat da große Grenzen. Es ist eigentlich der Heilige Geist, der den Menschen zur Entscheidung führt. Und auch wenn der Mensch mal Nein sagt, hat er eine Entscheidung getroffen. Es wird, also gerade bei dieser Entscheidung, über die ich jetzt besonders sprechen möchte heute Abend mit euch, eigentlich die wichtigste Entscheidung für Jesus, ist es so, dass ganz viele Menschen eigentlich instinktiv, wenn man sie diesen Weg führt, darauf warten und sich freuen, diese Entscheidung zu treffen. Also, und das ist das Schöne daran, dass man Angst hat zu fragen und dann am Ende so froh ist, dass man gefragt hat. Ja? Du denkst dann nachher, du segelst nach Hause und denkst, Herr Jesus, danke, dass ich den Mut hatte, das anzusprechen. Wenn wir jetzt darüber sprechen, ich möchte mit euch jetzt darüber sprechen, was es bedeutet, jemand um die Entscheidung für Jesus, also für eine Lebensübergabe zu bitten, ja, die vielleicht die zentralste Entscheidung, die Entscheidung, auf der die späteren Entscheidungen alle aufbauen, ja, die Lebensübergabe. Dann müssen wir uns nochmal bewusst sein, dass das eine gewisse Basis braucht, ja. Also ihr seht schon auch nochmal an dieser Zusammenfassung unserer Pyramide, dass die Entscheidung für die Erlösung eigentlich, ich sage jetzt mal, was die Pyramide betrifft, in der Mitte fällt. Ja? Also dann, wenn ein Mensch welche Basis hat, ein wahrhaftiges Bild von Gott, Erfahrung, wie Gott wirklich ist und auch die Erfahrung, dass er selbst ohne Gott hilflos ist, dass er Sünder ist und dass er Gott braucht. Ja, das sind zwei ganz wichtige Erkenntnisse, die ein Mensch braucht, um die Gnade sozusagen der Erlösung zu verstehen und anzunehmen. Das heißt, das wäre auch dieser Zeitpunkt. Und ich möchte euch jetzt ein ganz einfaches Bild, eine Illustration zeigen, mit euch teilen, die wir auch gemeinsam aufmalen werden, wie ich Leuten erkläre, was es bedeutet, das Leben Jesus zu geben und die Erlösung anzunehmen. Das heißt, was ich den Menschen erkläre, ist Folgendes. Jeder Mensch, der lebt, sitzt in Bezug auf seine Beziehung zu Gott ungefähr hier, wenn man das jetzt so als Koordinatensystem nehmen würde. Nämlich, wir alle, wenn wir an Gott als den Richter denken, und deswegen macht es auch erst Sinn, darüber zu sprechen, wenn Leute Gott anerkennen als derjenige, der auch das Recht hat, quasi die in diesem Universum Entscheidungen zu treffen, und Gott kennt als in seiner vollen Autorität, in seiner vollen Wahrheit, in seiner Gnade. Dann sind wir Menschen eigentlich nicht, also als geborener Mensch hat man nicht die Sicherheit, dass man in den Himmel kommt, ja, dass man am Ende angenommen ist. Und man steht hier. Und was ich den Menschen dann immer erkläre, ist Folgendes. Die große Mehrheit aller Menschen, die an Gott glauben, egal in welcher Religion, wenn man sie fragen würde, wie man denn Sicherheit bekommt, würden in irgendeiner Form von Veränderung sprechen. Sprich, sie würden zum Beispiel sagen, vielleicht jetzt Christen würden sagen, ja, wenn man sich bemüht, ein gutes Leben zu leben. Klar, eine ganz typische Antwort. Ja. Adventisten würden sagen, man lernt Gott kennen und man trifft die richtigen Entscheidungen. Sprich, man beginnt einfach regelmäßig zum Gottesdienst zu gehen, Andacht zu machen, man beginnt vielleicht Mission zu machen, weniger zu Hause zu streiten, mehr, man beginnt Gaben zu geben, man hört auf, schlechte Gewohnheiten zu machen und so weiter. Ja? Das heißt, das Prinzip lautet, Veränderung bringt Sicherheit. Je weiter ich mich in die Richtung der Veränderung bewege, desto mehr bewege ich mich in Richtung Sicherheit. Ja? Das ist die Vorstellung der allermeisten Menschen. Ja? Das ist die Vorstellung der allermeisten Menschen. Veränderung bringt Sicherheit. Ja? Also, wenn ich die richtigen Schritte gehe, wenn ich versuche, Gott zu gehorchen und ihn ernst zu nehmen und das Wort Gottes zu halten und auch mit ihm Verbindung zu haben und so weiter, je mehr sie halt kennenlernen über Gott, umso mehr macht man, dann werde ich irgendwann über diese Linie sein. Könnt ihr euch noch erinnern an die Lisa, die gesagt hat, sie glaubt nicht, dass sie einmal mit Gott ernst macht, weil sie wird es nicht schaffen? Für die war genau dieses Bild. Ja? Wer weiß, ob sie jemals über diese Linie kommt. Ja? Warum? Was ist denn das Problem an diesem Schema? Ja, es ist absolut abhängig vom Menschen. Genau, also das ist auch das Problem, die fehlende Sicherheit, denn, ja? Ja, also Veränderung als Bedingung für die Sicherheit, für die Annahme. Und das Problem ist Folgendes, die Frage wird immer offen bleiben, wann man denn diese Linie überschritten hat. Denn stell dir mal vor, du hast alles umgesetzt, was du weißt, was wird in deinem Hinterstübchen für eine Krise bleiben? Wer weiß, was da noch alles ist? Warte, noch kurz aufs Mikrofon.
Ja, das ist, ohne es zu wissen, ich habe sehr viel mit den Zeugen Jehovas zu tun. Mhm. Das ist, ohne es zu wissen, das Problem der großen Volksmenge. Sie wollen immer mehr über Jesu erfahren. Das haben sie akzeptiert. Sie bekommen von der Wachtumgesellschaft immer noch und noch und noch und noch Unterlagen, die sie studieren müssen. Und sie kommen in so eine Art über Jesu erfahren, noch mehr erfahren, noch mehr erfahren. Und sie wissen nie, wo die Linie ist, wo sie sozusagen genug über Jesu erfahren haben, damit sie Sicherheit bekommen. Ja. Und das ist bei den Leuten, das führt bei den Leuten, ich habe das erlebt, teilweise zu psychischen Veränderungen, zu Abartigkeiten, und es geht hin bis zum Selbstmord.
Also ich denke, dass das auch in dass das ja auch in unserer Gesellschaft ganz stark so eingeprägt ist, überhaupt dieses Gefühl, dass du kannst dir das nur verdienen. Alles kannst du dir nur verdienen. Deswegen ist das auch so stark im Menschen drinnen. Und ich bespreche dann auch immer und sage, das Neue Testament kennt dieses Problem ganz gut. Und eigentlich ist das gesamte Neue Testament, vor allem die Briefe, geschrieben worden, um genau dieses Problem auch anzusprechen. Die Paulusbriefe, der Römerbrief, der Korintherbrief, der Galaterbrief, der Epheserbrief, das sind alles Briefe, die genau dieses Problem ansprechen. Ja? Und Paulus verwendet einen sehr treffenden Ausdruck, um das zu beschreiben. Und zwar, er sagt, er nennt dieses Problem den Geist des Knechtes, einen Sklavengeist. Er sagt, ihr habt von Gott nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Was meint er damit? Mit welchem Recht wohnt ein Knecht im Hause, am Hof des Herrn? Was gibt ihm das Recht dazu? Was gibt ihm die Sicherheit, dass er hier wohnen kann? Ja, er arbeitet. Er leistet was. Ja? Er bringt Tag für Tag seine Leistung und das gibt ihm das Recht, hier zu sein. Ja? Das ist seine Sicherheit. Das heißt, seine Sicherheit ist abhängig von dem, wenn er morgen einen großen Fehler macht und ein großer Schaden entsteht, steht und fällt mit diesem einen Ding seine ganze Sicherheit. Ja? Das heißt, Paulus sagt, wenn du so Gott gegenüber empfindest, dann bleibst du ein Knecht. Ihr könnt diese schräge Linie, wenn ihr sie eingezeichnet habt, gerne durchstreichen und nochmal diese Linie einzeichnen. Das heißt, ein Knecht versucht sehr viel Veränderung, aber die Sicherheit wird nie größer eigentlich. Ja? Weil du ja nie weißt, wenn du nur einen Millimeter unter der Linie bist, bist du am Ende immer noch unter der Linie. Ja? Das heißt, das nennt Paulus den Geist der Knechtschaft. Und er sagt, ihr habt von Gott nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, damit ihr euch wieder fürchten müsst. Das sagt er in Römer 8, Vers 15. Sondern ihr habt den Geist der Kindschaft empfangen, sagt Paulus. Das ist so treffend, dass er diese beiden Dinge gegenüberstellt. Sie sind nämlich genau das Gegenteil voneinander. Der Geist der Knechtschaft heißt, du hast extrem hohe Leistung, aber null Sicherheit. Ja? Jetzt frage ich mal, ein Baby, ein kleines Baby, was gibt einem kleinen Baby denn das Recht, im Haus seiner Eltern zu leben? Zu wohnen. Es hängt nur von seinen Eltern ab. Ja? Die Zuneigung seiner eigenen Eltern. Weil was bringt denn ein Baby an Leistung? Nix. Also ich denke, es ist eigentlich Minus, ne? Weil es macht ja Arbeit. Ja? Also es muss das jeden Tag fünfmal wickeln und einschläfern und dann schreit es in der Nacht und so weiter. In den Schlaf wiegen. Das heißt, ein Baby kostet ja eigentlich Arbeit. Ein Baby bringt gar nichts an zusätzlicher Erleichterung im Anfang. Ja? Das heißt, ein Baby hat keine Sachen vorzuweisen. Und trotzdem, und deswegen ist es eigentlich genau der Unterschied zum Knecht. Ein Baby hat 100% Sicherheit, wenn es bei den richtigen Eltern ist. Wir nehmen jetzt mal die richtigen Eltern an. 100% Sicherheit bei null Leistung. Und genau dieses Gefühl, sagt Paulus, kriegen wir von Gott. Er sagt, ihr habt von Gott nicht den Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wieder fürchten müsst, sondern den Geist der Kindschaft, dass wir rufen, lieber Vater. Ja? So. Jetzt ist aber die Frage, wir sind ja nicht geboren im Haus des Herrn und jetzt stelle ich dann die Frage, was gibt uns denn das Recht, uns Kinder Gottes zu nennen? Ja? Was ist es denn? Wie kommt man denn dort hoch? Wie komme ich denn dort hoch? Was würdet ihr antworten? Ja? Genau. Wie viele ihn annahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu sein. Ja? Also du sagst, durch Tod und Auferstehung neues Leben, man wird quasi neu geboren als Baby, man stirbt in der Taufe, also die Taufe ist das Bild dafür. Genau, und was ist aber vorher passiert, dass man sterben und aufstehen kann? Ja, an was? Genau.
Dass das Herr auferstanden ist.
Genau. Das heißt, richtig, der Tod Jesu, richtig. Ich meine, uns ist das allen klar, wir müssen es aber nochmal festhalten. Ja? Das heißt, Jesus zuerst. Jesus hat das bezahlt. Ja? Jesus hat bezahlt, das heißt, 2. Korinther 5, 20, 21, er, der von keiner Sünde wusste, wurde für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden. Also dieser Tausch im Prinzip. Ja? Und dann eben nehme ich das an. Richtig. Ich meine, es ist wichtig zu betonen, dass die Taufe nur das äußere Bild dafür ist. Sonst natürlich verbinde ich die Taufe mit diesem Tag und sage, bevor du nicht getauft bist, bist du kein Kind Gottes. Das kann ich nicht machen, klar. Ja? Das muss klar sein, dass für die Leute klar ist, ich werde ein Kind Gottes und die Taufe macht das äußerlich sichtbar.